Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportradio.de.
Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über den Dartsport gesprochen haben hier auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble und wir haben extra so lange gewartet, bis ich wieder meine Standardanmoderation bringen kann. Maike van Gerwen hat ein Major-Event gewonnen. Das hat er die ganze Zeit nämlich nicht und warum nicht und warum er es jetzt gewonnen hat, darüber sprechen wir jetzt und auch noch über einige andere Sachen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Christian Oehmicke und ich habe wie immer sehr kompetente Gäste bei mir. Zum einen die beiden Kollegen von Daten.de, der Kevin Barth und Marvin Vandenboom. Hallo ihr zwei.
Hallo Christian.
Hallo Christian, Winterschlaf habe ich während unserer Pause gemacht.
Ja, es ist eine ganze Weile her. Und natürlich Sven Schaaf auch wieder dabei. Hallo Sven.
Hi Christian.
Ja, und Sven, bei dir fange ich auch gleich mal an, denn du warst in Dublin unterwegs, habe ich gesehen und gelesen. Wie war's denn? Und was hast du überhaupt gemacht?
Ich habe Mike Langdorf nach Dublin begleitet. Für die, die es nicht wissen, was wahrscheinlich so ziemlich jeder ist, der hier gerade zuhört, ich habe so vor 15 oder 16 Jahren mit Mike Langdorf zusammen in einer Mannschaft gespielt hier in Hamburg und hatte ihn dann jetzt im Sommer beim European Tour Event in Hamburg wieder getroffen und bin so ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihn dann einfach mal gefragt, ob er mich nach Dublin als Gast mitnehmen würde, damit ich mal sozusagen erleben kann, was sonst fast niemand erleben darf, da die Events der Players Championship ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, also keine Presse, keine Zuschauer, nur einige wenige Gäste. Und ja, dann war ich 3 Tage mit Mike und seiner Frau in Dublin und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sozusagen das mal im ganz kleinen Rahmen zu erleben, die besten Spieler der Welt. Es hatte so ein bisschen den Flair eigentlich eines, ein bisschen tatsächlich den Flair eines Freizeitturniers oder eines DDV-Ranglistenturniers, wie ich es von früher noch kenne. Ja, es war eine richtig nette und runde Geschichte und um das Ganze für mich positiv abzuschließen, habe ich dann darüber auch noch einen Artikel geschrieben für Spiegel Online, den jeder bestimmt noch findet über Google oder auch über Spiegel Online, falls er den noch lesen möchte.
Ja, das kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Hat es denn für Mike geholfen? Wie weit ist er gekommen?
Mike hat an beiden Tagen jeweils ein Spiel gewonnen. Wenn ich richtig informiert bin, hatte er das relativ lange nicht mehr geschafft. Er spielt ja allerdings auch große Teile der Tour nicht, weil er doch beruflich so sehr eingespannt ist, dass er die Players Championship Events wirklich sehr selten spielt und sich hauptsächlich auf die Super League und die European Tour konzentriert. Aber mit 2 Siegen, da gibt es dann mal 500 Pfund pro Sieg quasi in den ersten Runden, waren zumindest die Reisekosten für ihn und seine Frau wieder drin. Und ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass ich jetzt ein neuer Glücksbringer bin.
Das ist schon mal sehr gut. Dann bleiben wir doch gleich mal bei den beiden Turnieren in Dublin, weil es gerade gut reinpasst. Denn Kevin, aus deutscher Sicht gab es da nicht nur für Mike Langendorf Positives zu berichten.
Ja genau, Max Hopp hat seinen zweiten Titel bei der PDC bei den Herren geholt, konnte sich im Finale gegen Madas Rasma durchsetzen, der erste Lette war, der jemals in einem Pro-Tour-Finale gestanden ist. Am Tag danach hat Martin Schindler in der ersten Runde einen gewissen Michael van Gerwen geschlagen. Also da gab es immer wieder dann auch erfreuliche Geschichten aus deutscher Sicht dann irgendwie zu berichten. Leider nicht so richtig vorangekommen war Robert Marjanovic an dem Wochenende. Der steht ja so ein bisschen an der Grenze dazu, sich auch noch direkt für die WM zu qualifizieren. Der ist aber in beiden Tagen erste Runde raus, genauso wie Gabriel Clemens auch.
Wenn ich das kurz einwerfen darf, der Robert Marjanovic war auch wirklich sehr, sehr betroffen. Gerade am Samstag.
5-1 vorne gewesen.
5-1 gegen Nathan Espinel geführt und ja, war sehr geknickt, dass er verloren hat. Er weiß natürlich auch, dass er quasi, dass es spitz auf Knopf steht, ob er sich jetzt direkt für die WM qualifiziert oder ob er es über die Super League versuchen muss. Und er hatte erzählt, dass ihm das jetzt schon mehrfach die Saison passiert sei, dass er eine 5 5-1 oder 5-2 Führung noch aus der Hand gegeben hat. Und ja, ich glaube, das war jetzt nicht sein schönstes Wochenende auf der Tour.
Naja, also immerhin aus deutscher Sicht dann mit Max Hopp sehr positive Nachrichten. Kommen wir jetzt aber mal zu den etwas größeren Darts-Geschäften. Die haben am Wochenende im Anschluss an die Players Championship Station gemacht in Dublin in der letzten Woche. Und am Samstag zu Ende gegangen ist der World Grand Prix. Und das ist ja immer ein recht besonderes Turnier, weil es eben noch mit einem leicht anderen Format gespielt wird. Marvin, wir reden nochmal vorher drüber, wer sind die Favoriten und gibt es eine Möglichkeit, die Spieler so ein bisschen aus der Reserve zu locken? Und dann ist der World Grand Prix oft so ein Turnier, was man da gerne nennt. Diesmal waren es dann aber am Ende doch die Favoriten, die den Titel unter sich ausgemacht haben.
Ja, so ist es, denn Michael van Gerwen stand im Finale Peter Wright gegenüber und das war nun mal die Nummer 1 und Nummer 2 der Setzliste. Das haben wir auch lange nicht mehr gehabt bei den PDC-Major-Turnieren oder auf der Tour generell. Dieses Jahr wirklich viele neue Sieger produziert und der World Grand Prix eigentlich prädestiniert dafür ist, in der ersten Runde mit dem kurzen Format Best of Three Sets mit 6 Legs beim Double-In-Double-Out-Format kann man schon durch sein, aber es hat dieses Jahr doch nicht so viel Überraschung gegeben in den ersten Runden wie in den letzten Jahren, wo zum Beispiel Michael van Gerwen gegen John Henderson verloren hat. Aber am Ende war es dann Michael van Gerwen, der über das Turnier hinweggesehen der beste Spieler war, ohne Frage, aber im Finale doch echt wirklich geschwächelt hat. Aber White konnte das dann leider auch überhaupt nicht ausnutzen.
Es ist ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Seltenheit geworden, dass Michael van Gerwen gewinnt, aber Sven, in der letzten Zeit hatte man doch das Gefühl, er war angreifbar oder er ist angreifbar. Hat sein Selbstvertrauen schon so einen kleinen Knacks bekommen oder ist er immer noch unschlagbar?
Also unschlagbar ist er natürlich nicht, war er auch nie, aber ich glaube, es hat ihn schon ein bisschen gewurmt, dass viele gesagt haben, dass momentan der beste Spieler vielleicht doch eher Gary Anderson ist. Er hatte ja auch beim World Grand Prix in einem Interview nach dem Spiel gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar das erste Spiel, dass er Respekt vor Gary hat, aber dass er immer noch der beste Spieler ist und wenn er sein Spiel durchzieht, dann würde er auch gegen jeden gewinnen und ich glaube, sein Selbstvertrauen hat es nicht geschadet, aber es hat seinem Ego vielleicht so ein bisschen geschadet, dass er nicht, zumindest für einige Wochen oder Monate, und für einige Experten nicht ganz klar der beste Spieler der Welt war.
Was ja auch vor allem daran lag, dass er in der letzten Zeit ganz gerne mal relativ früh in den Turnieren und dann auch relativ gegen nicht unbedingt die größten Gegner ausgeschieden ist, Kevin. Diesmal hat er sich eigentlich relativ souverän durchgespielt bis ins Finale und dann hat dort eigentlich sein schwächstes Match abgeliefert. Zeichnet das vielleicht einen Champion aus, dass er gerade in solchen Matches dann auch mit seinem B-Spiel noch den Titel holt?
Ja, ist halt die Frage. Also er hat im Finale dann schon auch Glück gehabt. Also wenn ich sehe, dass Peter Wright in den Entscheidungslegs, die gespielt wurden, einen kombinierten Average von 76 gespielt hat und Van Gerwen einen von 92, klar, dann war er in diesen Momenten auch da, aber er hat in den ersten fünf Sätzen nicht viel angeboten in diesem Finale und da ist dann auch Wright gefordert, das entsprechend anzunehmen und das ist so etwas, was Van Gerwen jetzt öfter passiert, was ihm in den letzten Monaten auch öfter passiert ist, dass er nicht zu seinem A-Game findet und eigentlich ist ihm das beim World Grand Prix dann zur Unzeit überhaupt passiert, nämlich im Finale, aber der Gegner heißt Peter Wright, der hat noch nie ein Major-Turnier gewonnen, wenn Michael van Gerwen dabei ist und das wird er auch, glaube ich, nicht mehr tun, wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen.
Das ist natürlich interessant. Peter Wright, ja, für den lief das Jahr bisher jetzt auch noch nicht so überragend, hat weiterhin nur einen Major-Titel auf dem Konto. Marvin, ist Peter Wright so ein bisschen einer der One-Hit-Wonder aus den Top 10 oder tue ich ihm da ein bisschen zu sehr Unrecht?
Ja, also als One-Hit-Wonder würde ich Peter Wright jetzt auf nicht bezeichnen, auf keinen Fall, denn der bringt schon konstant auch seine Leistung, auch wenn es dies Jahr, so eigentlich seit der WM, nicht so gut ist. Er sagt zwar selbst, er würde so gut spielen wie lange nicht, aber...
Das ist halt Quatsch. Das ist halt dieses Trash-Talking, was er da jetzt macht, das verstehe ich nicht. Also das passt auch überhaupt nicht zu ihm.
Also er wechselt ja jetzt schon auf Darts, die es gar nicht zu kaufen gibt. Also er versucht ja selbst, irgendwelche Sachen da herzustellen. Und jetzt trotzdem, beim World Cup hat er mir eigentlich gut gefallen. Er hätte definitiv eigentlich im Halbfinale an Mensah Suljovic scheitern müssen. Also Mensah hat hier, also erstens hat Mensah eine riesige Chance liegen lassen, vielleicht einen Major-Titel zu holen. Aber Wright ja auch, also im Finale bekommt man einen Van Gerven so einfach reserviert. Aber er bekommt es einfach nicht hin. Den Van Gerven, also es ist schwierig. Trotzdem ist halt die Nummer 2 der Welt und spielt aber auch alle Turniere. Deswegen, ja.
Deswegen ist er es vielleicht auch, oder? Das ist eben die Frage.
Vielleicht sollte er auch wie Van Gerven oder vor allem wie Anderson den Turnierkalender mal etwas ausdünnen und sich dann die Events halt auch raussuchen. Denn bei Anderson scheint das ja sehr gut zu funktionieren. Der hat jetzt ja dieses Jahr schon wirklich weniger gespielt, aber bei den großen Turnieren war er dann da. Vielleicht sollte Weiß sich auch überlegen, vielleicht mal nicht jedes European Turnier oder auch mal ein paar Players Championships auszulassen.
Naja, das ist die Terminplanung können wir da für ihn natürlich nicht übernehmen. Er stand im Finale und wie Marvin gerade schon richtig gesagt hat, vielleicht ein bisschen glücklich. Sven, denn Mensah Suljovic, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, bevor ich mir am nächsten Tag das Ergebnis durchgelesen habe, führte Mensah Suljovic mit 3-1. Was ist da denn passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich das Spiel auch nur über Twitter verfolgt, also ich habe es nicht gesehen. Hat er nicht sogar 3-0 geführt? Oder
ja,
was?
Ja.
3-1. Ja. Genau. Er hat 3-0 geführt und dann hatte ich fast schon so ein bisschen abgeschaltet. Ich hatte auch so eine kleine Wette auf Mensah laufen, hatte mich schon gefreut und hatte dann nur mitbekommen, dass Wright wohl das letzte Leg im vierten Satz in 21 Darts auf Doppel 1 gewonnen hat.
Ja.
Und dann dachte ich kurz, na, da muss ja Mensah einige Chancen vergeben haben, wenn ihm das mal keinen Knacks gibt. Ich kann aber gar nicht beurteilen, ob das wirklich passiert ist, weil ich, wie gesagt, das Halbfinale überhaupt nicht gesehen habe.
Man muss dazu sagen, dass Wright sein Niveau eigentlich über das ganze Spiel gehalten hat, während Mensah halt deutlich eingebüßt hat. Also er hat dann in den ersten 3-4 Sätzen in den ersten 3 war er immer um die 100 oder drüber unterwegs und in den letzten 4 ist er, glaube ich, kombiniert bei 88 gewesen und Wright war ziemlich genau bei seiner 93 das ganze Spiel und bei Mensah lief sehr, sehr wenig mehr am Schluss. Also man merkte, dass das alles in seinem Kopf war, weder seine Startdoppel, die da in den ersten 3 Sätzen so wunderbar funktioniert haben, noch die Finishes haben funktioniert. Also er ist hat plötzlich nachgelassen, hat plötzlich angefangen nachzudenken oder ich weiß nicht, was das Problem war. Aber ja, da gebe ich Marvin recht mit dem, was er da gesagt hat. Da hat Mensah eine große Chance vergeben, weil ich vor dem Turnier auch gesagt habe, der Sieger von Suljovic gegen Wade, das war ja die Erstrundenpaarung, der kommt am Ende bis ins Finale. Und das hätte ihm auch gelingen können, wenn ich sehe, was der da bis zu diesem vierten Satz da im Halbfinale gespielt hat.
Ui, also eine riesengroße vergebene Chance für Mensah Suljovic, der aber trotzdem sehr gutes Jahr spielt. Wir kommen gleich auf die Champions League auch noch zu sprechen, wo er ja Titelverteidiger war. Im anderen Halbfinale standen sich Michael Van Gerven und Daryl Gurney gegenüber und das ist vielleicht insofern eine kleine Überraschung, dass man mit Daryl Gurney da nicht unbedingt gerechnet hatte, Marvin. Denn der hat nämlich zuvor in einer riesigen Überraschung, nicht unbedingt bei Daryl Gurney, aber schon in so einem kleinen Momentum Gary Anderson rausgehauen.
Ja, er hat Anderson auf jeden Fall kalt erwischt. Also hat er nur 3 Legs abgegeben. Und alle hatten eigentlich vorher schon mit dem Halbfinale Van Gerven gegen Anderson geliebäugelt und dann gesagt, ja, das ist das vorgezogene Finale zwischen Van Gerven und Anderson. Aber dazu kam es dann gar nicht. Denn Gurney hat gegen Anderson wirklich gut gespielt. War ja auch Titelverteidiger. Hat letztes Jahr seinen ersten Major-Titel in Dublin geholt und dieses Format kommt Gurney auch durchaus entgegen. Hat mir auch jetzt wieder besser gefallen, weil der Champions League war schon nicht schlecht. Bevor ich dachte eigentlich Gurney, naja, dieses Jahr ist nicht so wirklich gut von ihm, hat noch kein Turnier gewonnen, wartet noch auf einen Sieg dieses Jahr. aber gegen Anderson war es wirklich sehr, sehr gut. Da war er deutlich der bessere Spieler, obwohl Anderson noch wirklich mit einem 78er Average gar nichts gerissen hat. Gab dann auch einen kleinen Disput auf der Bühne, oder Anderson hat ihm vorgeworfen, er hätte irgendwie dann immer seinen Rücken irgendwie gemunkelt oder so, aber ich glaube eher, dass es da eher der Fuß von Anderson war, dass er selbst nicht schlecht gespielt hat. Aber im Halbfinale war Jorin dann trotzdem gegen Van Gerven eigentlich, ja, chancenlos nicht, aber Van Gerven war da wirklich auch wirklich stark und vor allen Dingen in den entscheidenden Momenten, wie auch gegen Peter White im Finale. Ich weiß gar nicht, hat Van Gerven irgendeinen Satz dieses Mal im Finale verloren? Ich glaube, er hat jeden Satz, der über 5-6 ging, ist dann auch am Ende gewonnen. Und das zeigt natürlich dann auch die Qualität vom MG aus.
Ja, Michael Van Gerven gewinnt also den World Grand Prix in einem, ja, am Ende relativ spannenden Finale, was er sich so ein bisschen halt selber zuzuschreiben müssen. Mike Van Gerven, wieder mal der Einzige auch mit einem 100er Average beim World Grand Prix mit Double In. Auch das eine besondere Leistung, die man nicht unerwähnt lassen sollte. Wir machen mal eine kurze Pause und sprechen dann noch über ein, zwei andere Dinge, die beim World Grand Prix aufgefallen sind, und schauen dann auch noch mal etwas weiter zurück, denn es ist ja eine ganze Weile her, dass wir aufgenommen haben. Da gibt es eine Menge Themen zu besprechen. Bis gleich.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei Double Trouble. Wir sprechen immer noch über den World Grand Prix, den Michael Van Gerven gewonnen hat im Finale mit 5-2 gegen Peter Wright. Und wir schauen jetzt mal in die, ja, etwas früheren Runden. Über Mensur Suljovic haben wir schon gesprochen. Der hatte es im Viertelfinale mit Gervin Price zu tun. Und Marvin, darüber reden wir jetzt nicht unbedingt wegen Gervin Price, sondern wegen dem Weg, den Gervin Price bis ins Viertelfinale genommen hat. Der hatte nämlich ein sehr kurioses erstes Match gegen Danny Noppert mit 2-0 gewonnen, mit sehr schlechten Averages, aber nicht nur deswegen war das Match besonders.
Ja, da gab es irgendwie Probleme auf der Bühne. Also Noppert war gar nicht mit der Art und Weise, wie Gervin Price auf der Bühne aufzufrieden. Also Noppert hatte genau zwei Tage, hat er am Montag gespielt, zwei Tage vorher noch das 20. Players Championship des Jahres gewonnen, also auch sein erster Titel nach seinem Wechsel von der BDO zur PDC. Und ja, kam eigentlich gar nicht in die Partie, Noppert. Das war es dann ziemlich eng, und Price dann in seiner, ja, gewohnten Art bejubelt dann jede 140 und jede 180 so oder so. Und ja, war vielleicht ein bisschen too much, und nachher hat sich bei einem holländischen Medien auch beschwert. Noppert meinte, ja, wenn er so gewinnen will, diese Art und Weise, dann soll er zufrieden sein. Und hätte dann auch angeblich auch dann in seinem Rücken immer geredet und was ich was. Also ja, gab viele Murmelvorwürfe an diesem Wochenende von Dublin in der Woche. Aber ja, das Spiel hat jetzt nicht von großer Qualität geglänzt. Dann hat Price noch Steve Beaton in der zweiten Runde geschlagen. Der hatte dann einen überraschenden Rob Cross, wie ich von dem letzten Jahr, ausgeschaltet in der ersten Runde. Und hatte dann gegen Mensur Suljovic im Viertelfinale auch durchaus Chancen. Chancenlos war er nicht, aber da hat Mensur dann mit 3-2 nochmal am Ende den Bogen bekommen. Ja, das dazu. Also manchmal war es dieses Wochenende oder in der Woche von Dublin auch so, von meinem Gefühl her, die Stimmung war unter der Woche ziemlich schwach und irgendwie, keine Ahnung, die Sky-Kameraführung war auch nicht so dolle. Also ich hatte schon mal bessere Major-Turniere gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Also die Spieler reden zu leise miteinander, das wissen wir jetzt. Ebenfalls im Viertelfinale stand James Wilson, und das vielleicht ein bisschen überraschend. Das ist ja ein Name, den man jetzt nicht so oft im Viertelfinale bei Major-Events hört. Aber er hat Simon Whitlock und Adrian Lewis geschlagen, Kevin.
Ja, James Wilson hat, glaube ich, einmal im Jahr so eine Phase, wo er dann so zwischen September und Ende Oktober ziemlich gut spielt und die Phase ist gerade wieder. Er ist ein guter Spieler, überhaupt keine Frage, und das hat er auch hier wieder unter Beweis gestellt. Gegen Adrian Lewis dann auch der konstantere Spieler gewesen, während Lewis ein völlig planloses Doppelkonzept gehabt hat bei den Startdoppeln. Ich verpasse den ersten auf Tops, Panik, ich werfe den zweiten auf die Doppel 18, scheiße, vorbei, Panik, dritten auf die Doppel 16. Hat Wilson da irgendwie sein Ding gemacht und hat dann Lewis auch verdient geschlagen und konnte bei diesem Viertelfinale schön anschreiben. Und er ist immer auch gefährlich. Also wenn du da als Topspieler nicht in deinem Game bist, der Wilson kann dir auch ganz, ganz viele 180er um die Ohren werfen. Das war jetzt für mich, ja, Whitlock ist auch nicht immer noch so zwischen Genie und Wahnsinn oftmals auch unterwegs. Und Wilson konnte das halt jetzt sowohl bei Whitlock als auch bei Lewis gut für sich nutzen.
Also James Wilson ebenfalls im Viertelfinale gewesen. Auch über Gary Anderson und über Dave Chisnell haben wir schon geredet. Dave Chisnell, der hatte Raymond van Barneveld geschlagen in der zweiten Runde und vor allem in der ersten Runde gegen den einzigen deutschen Spieler gewonnen. Sven, Max Hopp und der World Grand Prix, das hat in diesem Jahr nicht so ganz gepasst. Wie hast du Max in Dublin gesehen?
Also in Dublin wirklich gesehen habe ich ihn ja bei der Players Championship. Da war er am ersten Tag richtig, richtig stark, obwohl er auch gar nicht so die hohen Averages gespielt hat, aber er war immer in dem Moment da, wo er da sein musste, hat dann stark gecheckt. Und das zeigt er aber bei größeren Turnieren, bei Fernsehturnieren und bei Majors sowieso halt zu selten. Und Dave Chisnell war an dem Tag auf jeden Fall schlagbar. Und trotzdem hat Max eigentlich keine Chance gehabt. Das war schade. Also es war kein gutes Spiel von ihm.
Also Max Hopp in der ersten Runde leider ausgeschieden und Raymond van Barneveld, du hast in der Pause gesagt, du möchtest ihn gerne ein wenig
wissen. Nein. Ach,
dann leg mal los. Runde 1.
dann disst er mich irgendwann zurück, ich weiß ja nicht. Nein, es ist einfach immer das... dasselbe irgendwie. Der kann so viel und ruft so wenig ab. Also, und dann kommt er wieder bei der WM und oh, ich komme aus meinem Tiefkühlfach und es ist Weltmeisterschaft und jetzt spiele ich mal wieder die Darts meines Lebens. Das ist halt schade. Das ist so viel verschenktes Potenzial und Ranglistengeld, und natürlich ist seine Frau jetzt Opfer von einem Überfall geworden und er muss da jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen. Aber es ist jedes Jahr was anderes und es ist jedes Jahr irgendwie, ja, keine wirkliche Konstanz irgendwie da, und es ist einfach nur schade. Und da wird dann halt, wenn die WM dann beim nächsten Mal nicht so gut ist, dann wird er halt im Januar nur noch die 24 der Welt sein. Und dann ist halt die Frage, was passiert, weil dann muss er zurück auf den Floor, dann muss er Players Championships und European Tour spielen, und dann wäre es auch nur konsequent, wenn er nicht in der Premier League wäre. Er hat dieses Jahr, abgesehen vom World Cup Finale, nichts in Richtung einer Premier League-Teilnahme irgendwie beigetragen. Das muss man irgendwie ganz klar so sagen. Und beim World Grand Prix, erste Runde gut gespielt und zweite Runde, das war halt dann wieder gar nichts.
Tja, also vielleicht wird er ja Weltmeister, dann hätte er wieder einen Grund teilzunehmen. Apropos Weltmeister, letztes Wort zum World Grand Prix, auch wenn Marvin es vorhin schon kurz erwähnt hat, du darfst dann auch gleich nochmal. Rob Cross kommt seit seinem WM-Titel nicht so ganz in Fahrt. Er hat zwar ein World Series Event gewonnen in Brisbane, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im Finale gegen Michael van Gerwen, aber ansonsten ist das bisher noch nicht so das Überfliegerjahr bei Rob Cross.
Nee, das nicht, aber das hatten wir ja, ich will nicht sagen verschrien, aber haben gesagt, das zweite Jahr, das ist das Schwierige. Er muss da noch nichts verteidigen, das kommt im nächsten Jahr, das wird nochmal eine andere Nummer. Aber er tut sich sehr schwer. Auf jeden Fall, auf dem Floor läuft nicht wirklich. Die European Tour Events kommen ihm auch irgendwie noch nicht so richtig entgegen. Es ist trotzdem kein schlechtes Jahr. Er stand trotzdem auch schon in, ja, ich glaube auch schon ein, zwei Finals, glaube ich, schon auf der Pro Tour. Und es ist nicht alles schlecht, ja. Also, aber wir haben halt von einem Rob Cross als Weltmeister natürlich andere Vorstellungen und andere Erwartungen. Ich glaube, er versucht es gerade etwas zu sehr, denn er sagt auch immer, er trainiert viel und ist eigentlich gut vorbereitet, aber es kommt einfach zu wenig dann im Moment bei einem wichtigen Spiel. Ich meine, ein 76er Average, das ist natürlich nichts, auch wenn es Double-In, Double-Out ist. Das reicht Rob Cross selbst nicht und hat auch gegen Steve Beaton nur für einen Leck gereicht. Und ja, ich glaube schon, dass mit Rob Cross jetzt in der nächsten Zeit dann, wo jetzt die ganz, ganz großen Dinge mit Grand Slam und dann auch die WM dann kommen, zu rechnen sein wird. Aber in der Form vom letzten Jahr sehe ich ihn zurzeit auf keinen Fall.
Das ist schade, aber ja, irgendwie wird es weitergehen. Wir schauen weiter, was mit Rob Cross passiert. Und das war der World Grand Prix. Und dann schauen wir einfach mal zwei Wochen weiter zurück. Dort fand nämlich vom 22. bis 23. September in Brighton die Champions League statt. Champions League of Darts. Und das ist aus unserer Sicht ein schönes Turnier, denn Mensur Suljovic war als Titelverteidiger in das Turnier reingegangen. Erster Major-Titel im letzten Jahr für Suljovic am gleichen Ort und Stelle. Und
na, es war in Wales, aber ist egal.
Na gut, dann, naja, es ist trotzdem auf der Insel. Bleiben wir bleiben wir in Großbritannien und dann, Mensur Suljovic spielte eine fantastische Vorrunde, Kevin.
Ja, was er da hingelegt hat, das war schon stark. Die Gruppe mit 3 Siegen abgeschlossen gegen Peter Wright, gegen Rob Cross und dann am Schluss noch Simon Whitlock mit 10-1 zusammengefaltet. Der hat da richtig Furore gemacht. Ist dann halt im Halbfinale an Gary Anderson gescheitert, wo Anderson relativ stark war und bei Mensur dann aber auch nicht alles gepasst hat. Aber ich denke, er kann mit diesem Turnier dann schon auch irgendwie zufrieden sein. Anderson war dann ja im Endeffekt auch derjenige, der das Turnier gewonnen hat. Und der ist dann, ja, nachdem er sich da in der Gruppenphase noch schwer getan hat, der ist dann am Schluss ja auch klar gewonnen hat.
Es war eine ziemlich beeindruckende Vorrunde, fand ich. 10-8 gegen Rob Cross, 10-7 gegen Peter Wright und dann das 10-1, das gesagt gegen Simon Whitlock, Marvin. War es die Erinnerung an die gleiche Stelle, die ihn dann nochmal, oder an das gleiche Turnier, die ihn dann nochmal beflügelt hat, oder war er einfach an dem Tag gut drauf und es kam ihm entgegen, dass das Turnier an 2 Tagen stattfand?
Ja, ich glaube schon, dass das Suljovic auf jeden Fall motiviert hat, auch nochmal eine Ehre war, als Titelverteidiger bei diesem 6-7 Turnier teilzunehmen. Ich meine, es sind nochmal die Top 8 der PDC Order of Merit, das ist schon ein exklusiver Kreis und in England auf BBC übertragen, das ist natürlich schon mal eine andere Reichweite auch noch. Und da hat er sich wirklich sehr stark präsentiert und ich dachte auch nach der Gruppenphase, oh, also den muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und in der Vergangenheit sah es gegen Anderson eigentlich auch immer sehr gut aus. Es hat aber Anderson irgendwie in den letzten Spielern doch irgendwie den Weg gefunden, auch Mensur mal zu schlagen. Und im Halbfinale hat dann Mensur einfach sein schlechtestes Match gezeigt in diesem Turnier und dann auch deutlich mit 11-4 verloren. Aber das war teilweise sehr, sehr dominant in der Vorrunde und ihr habt es gesagt, Peter Wright, Rob Cross, das sind ja Spieler, die schlägt man nicht mal eben so und die Distanz ist ja auch ziemlich groß, also da kann man auf keinen Fall von glücklichen Siegen sprechen, das war schon wirklich gut.
Das war gut und Mensur Suljovic erreichte mit 6 Punkten das Halbfinale, Peter Wright folgte mit 4, Rob Cross und Simon Whitlock schieden aus. Die andere Gruppe war enorm spannend und das, obwohl sie vielleicht in erster Linie relativ klar zugunsten von Michael van Gerwen und Gary Anderson sich liest, aber die beiden mussten ganz schön zittern, um sich dann fürs Halbfinale zu qualifizieren, Sven.
Ja, Gary Anderson musste im Endeffekt im letzten Spiel Michael van Gerwen schlagen, um noch ins Halbfinale zu kommen, was er dann auch mit 10-9 getan hat. Meines Wissens nach hat er 2 Matchstarts vorher auch gegen sich gehabt.
Und er war aber auch 9-6 vorne.
Wenn du das sagst, glaube ich dir das. hat denn, wenn ich mich richtig erinnere, Champions League ist ja schon so lange her, hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit einem relativ hohen Finish sich das 10-2 geholt, stimmt das? 140, genau. Ja. Insofern, es war für ihn eine ganz knappe Kiste, sonst hätte Daryl Gurney das geschafft, der ja Anderson vorher am ersten Spieltag besiegt hatte mit 10-8.
Ja, das ist schon bitter für Derek Gurney, der dann so knapp ausgeschieden ist. Aber Kevin von Dave Chisnow, das war wieder ein Satz mit X, das war nix.
Ja, Dave Chisnow ist weiterhin nicht konstant, nicht so gut unterwegs. Beim World Grand Prix hat er es ja geschafft, gegen Michael van Gerwen den höchsten Average zu produzieren, den ein Verlierer bei diesem Turnier jemals hatte. Das ist schön, aber ich frage mich halt, was er sich davon kaufen kann. Und in der Champions League hat er halt, ja, war er halt Außenseiter in dieser Gruppe, in Anführungsstrichen, und ist dieser Rolle dann halt auch gerecht geworden. Also Chisnell zeigt dann hin und wieder, ne, er hat ja auch einen Average auf der European Tour letztens gespielt, Average-Rekord, glaube ich, von 118, noch was. Das sind dann immer Momente, wo er zeigt, was er kann, aber wenn es dann in diese entscheidende Phase geht, und das ist ja genau das in der Champions League, du spielst gegen absolute Top-Leute, und das war immer das Problem von Dave Chisnell. Der verliert gefühlt immer gegen Michael van Gerwen und auch gegen viele andere Top-Leute, ist das Spiel nicht so, wie es irgendwie sein soll. Und noch dazu hat er halt oftmals in letzter Zeit, weiß ich nicht, in den letzten 18 Monaten auch ganz viele unkonstante Momente, und es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis er nicht mehr in den Top 10 ist.
Ich fand den jetzt am World Grand Prix aber nicht schlecht.
Also das ist richtig. Es ist halt die Frage. Double in, double out ist immer so eine andere Geschichte. Es ist halt jetzt die Frage. Ne? European Championship, Grand Slam. Moment, Grand Slam ist er da überhaupt qualifiziert bislang? Aber jedenfalls, ja, also bei den nächsten Major-Turnieren geht es dann halt darum, sowas dann auch mal wieder zu bestätigen, ne? Und vielleicht auch mal über so ein Viertelfinale mal wieder irgendwie hinauszukommen, weil das braucht er jetzt, um sich entsprechend da oben zu halten.
Dave Chisnow bis jetzt nicht qualifiziert für den World Grand Prix, für den World Grand Prix, sag ich schon, für den Grand Slam of Darts natürlich, Entschuldigung.
2020. Also.
Es gibt aber auch einfach zu viele Turniere.
Es gibt zu viele Turniere, absolut.
Und ich sei froh, dass er nicht die Warsteiner Open spielt oder so.
Und genau weil es so viele Turniere gibt, Jungs, genau weil es zu viele Turniere gibt, machen wir jetzt mal eine Pause, beruhigen uns und sind dann gleich mit der Champions League zurück.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück und wir müssen über eine ganze Menge Turniere reden, von denen es auch einige gibt, wie wir gerade schön feststellen durften. Wir sind bei der Champions League, haben den World Grand Prix abgehandelt und auch Chisnells Qualifikation für den Grand Slam diskutiert und schauen jetzt mal auf die Halbfinals. Die Gruppenphase ist hinter uns. Michael van Gerwen gegen Peter Wright und Menzo Suljovic gegen Gary Anderson waren die Halbfinals der Champions League. Über Menzo und Gary Anderson haben wir schon gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich über das andere Halbfinale reden. Marvin, bei den Halbfinals, die sich hier angeboten haben, haben vielleicht alle gedacht, okay, Michael van Gerwen gegen Gary Anderson ist das logische Finale. Doch dann packt vielleicht Peter Wright mit eines seiner besten Spiele gegen Michael van Gerwen aus?
Ja, weil es ein Halbfinale war vielleicht. Vielleicht lag es daran. Also ja, es ist jetzt etwas böse, aber es war halt wirklich ein Halbfinale und kein Finale, und Wright hat wirklich gut gespielt, beide über 100 leicht. Also ich will van Gerwen da jetzt auch nicht den großen Vorwurf machen, aber es war echt noch die Zeit, wo man dachte, ja, van Gerwen, die Vorrunde war eigentlich sehr stark, und gegen Anderson, ja, ich weiß nicht, ob er da mit 100% Konzentration rangegangen ist. Also natürlich hätte er gerne gehabt, dass Gary ausschaltet in der Vorrunde, dass man den schon mal aus dem Turnier hat, weil ein Gurney schlägt ja schon mal eher als ein Anderson im eventuellen Finale. Aber ich denke schon, dass er auch gedacht hat, dass er Wright dann hat. Aber Wright hat durchaus van Gerwen auch schon öfter geschlagen, auch auf der European Tour. Also es ist nicht so, dass Wright immer automatisch gegen van Gerwen verliert, nur bei einem Major-Finale hat es halt noch nie wirklich geklappt, und im Halbfinale war Wright sehr gut, aber Im Finale war es dann wieder ganz schlecht. Also da ist ihm die Puste aber ordentlich ausgegangen. Deswegen, also weiß ich nicht. Also Peter Wright hat natürlich die Möglichkeit, auch einen Van Gerven immer zu schlagen, wenn dieser jetzt nicht auf seinem allerbesten Niveau spielt. Aber ja, es ist trotzdem halt nur ein Halbfinale bei der Champions League und kein Finale beim World Matchplay oder beim Grand Slam oder bei der WM oder whatever. Also die Wertigkeit dieses Halbfinals ist nicht so hoch einzuschätzen, meiner Meinung nach.
Na gut, dann ja, Peter Wright wird es vielleicht anders sehen, aber am Ende des Tages hast du natürlich recht, er verliert die Major-Finals gegen Michael van Gerven, teils sogar relativ deutlich, aber er hat dann auch das Finale gegen Gary Anderson sehr deutlich verloren, Sven.
Ja, ich würde vorher gerne noch einen Satz zum Halbfinale gegen Van Gerven sagen. Und zwar, was für mich daran das Beeindruckende war, habe ich so auch, glaube ich, noch nie gesehen, ist, dass Peter Wright ja eine Checkout-Quote von 79% hatte, also 11 von 14 Doppeln getroffen in einem Halbfinale bei so einem großen Turnier. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und im Finale war das dann nicht ganz so. Wright hat mit irgendwas um die 94 ein einigermaßen okayen Average immer noch gespielt, aber Gary Anderson war halt stark und im Endeffekt war das von vorne bis hinten eine ganz glatte Geschichte. Ohne Chance war Peter Wright, ja.
Also Gary Anderson gewinnt.
Ich möchte über seine 3-10-Data reden, die er in einem Spiel geworfen hat. Irgendwelche Statistiker haben gesagt, dass manche Spieler irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Licks für normalerweise für diese Zahl an 10-Data brauchen. Und der spielt sie in einem Match. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, um das mal. Das wollte ich nur noch kurz sagen. Jetzt können wir über irgendwas anderes reden.
Aber ein 13-Data ist doch gar nicht so selten. Kleiner Spaß.
Oh. Also, was so Gary schlimm Anderson. Mit einem wieder anderen Jokes auf Twitter immer. Es ist wirklich...
es tut mir leid, es zwingt dich keiner mehr zu folgen. Also natürlich der Respekt gebietet.
Sagst du jetzt?
Also Gary Anderson gewinnt mit 11-4 gegen Peter Wright die Champions League und ist damit Nachfolger von Menzo Suljovic. Also Gary Anderson, Michael van Gerven gewinnen die großen Titel. Wir schauen mal drauf, wer die kleinen Titel in Anführungsstrichen gewonnen hat. Auch für die gibt es ja eine Menge Prestige und eine Menge Punkte. Inzwischen, Max Hopp hatte ja in Saarbrücken gewonnen. Und drei Turniere der European Tour haben wir inzwischen verpasst schon seit unserer letzten Aufnahme. Das war die German Darts Championship in Hildesheim, das Dutch Darts Masters in Maastricht und die International Darts Open in Riesa. Kevin, nur eins der drei Turniere ging an einen der üblichen Verdächtigen.
Ja, ja. Das erste, das hat Michael van Gerven in Hildesheim gewonnen. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Das war wieder irgend so ein Überraschungsfinalist.
James Wilson. Das?
James Wilson.
Genau, und van Gerven ist während dem Finale gefühlt eingeschlafen. Deswegen ist Wilson plötzlich nochmal auf 7-6 angekommen. Und dann hat van Gerven nochmal gesagt, ah, ich muss das ja nochmal zu Ende spielen. Und hat das dann auch gemacht. Genau, und eine Woche später, da hat er das dann nicht so hingekriegt und hat bei seinem Heimturnier in Maastricht von William O'Connor mit 6-1 eine richtige Klatsche gekriegt und nur ein 87er Average gespielt. Und das Turnier in Maastricht hat, boah, ich bin gerade echt ein bisschen White. Schlecht. Ach, das war das, was Ian Wright gewonnen hat. So, hat Ian Wright gewonnen im Finale gegen Simon...
Ricky Evans.
Ricky Evans. Oh, es tut mir leid. Pff, im Finale gegen...
Der Ricky Evans ist ja quasi der Simon Whitlock Englands.
Ah, okay. Da haben dann viele gesagt, Ian Wright hätte jetzt endlich seinen Bühnenfluch überwunden und so. Das hat sich dann beim Grand Prix gezeigt, dass dem dann eben nicht so war. Aber das war ein starkes Turnier von Ian Wright, wo er dann auch, wie ich finde, verdient gewonnen hat. Und dann bleiben noch die International Darts Open in Riesa und ich kriege es nicht hin, wer da gewonnen hat. Gervin Price holt seinen ersten European Tour Titel im Finale gegen
Simon Whitlock.
Hier siehst du, da kommt's her. Er hat Simon Whitlock im Finale 8-3. Ist das richtig?
Ja. Das ist
vollkommen
richtig. Es ist wirklich...
das weißt du dann.
Asche auf meine Haupt. Es waren einfach zu viele Turniere, ja, das mit Van Gerven, das ist mir dann natürlich noch im Kopf geblieben, dass der gegen O'Connor verloren hat. In Riesa übrigens zum dritten Mal in 4 Jahren war er nicht dabei, Michael Van Gerven. Und es gibt, glaube ich, auch andere Spieler, die sagen, dass die Anreise nach Riesa das beschissenste ist, was es irgendwie im PDC-Kalender gibt. Aber sie sind auch nächstes Jahr wieder in Riesa. Nun ja, sollen sie halt.
Aber nicht im September, glaube ich, diesmal.
Ach ja, und Max Hopp hat seine Position des Gesetztseins 3-mal nicht nutzen können und ist 3-mal unter den letzten 32 direkt im ersten Spiel ausgeschieden. Sprich, er nimmt zwar insgesamt 6.000 Pfund mit nach Hause, aber kein einziger Pfund dafür zählt für die Weltrangliste.
Und 2-mal Martin, nur. Hildesheim
war nicht gesetzt. Hildesheim waren auch die alte Gesetze, genau. Also ich erlöse ja, mich jetzt danke. Mal. Du hast das,
Martin Schindler war im Achtelfinale einmal.
Das du hast das exzellent gemacht. eigentlich solltest du ja nur über Hildesheim sprechen.
Ach so, es tut mir leid.
Das ist überhaupt nicht schlimm, du hast das super gemacht. Genau über Martin Schindler wollte ich jetzt nämlich sprechen. Der war nämlich in Hildesheim im Achtelfinale nach Siegen über Justin Pipe und Steve und hat dann Marvin ziemlich auf die Mütze bekommen von Michael van Gerven.
Ja, Whitewash 0-6 leider verloren, aber hat sich dann ja letzte Woche revanchiert. Also das ist ja schon wieder so lange her, diese Niederlage haben wir gar nicht mehr im Kopf. Aber hat dann wirklich auch wichtiges Preisgeld gesammelt und auch, wenn ich jetzt wieder vorgreife, dann in Riesa halt auch das Achtelfinale erreicht.
Genau.
Und es geht halt für Schindler jetzt dann am Donnerstag in der Host Nation Qualifier darum, dass er sich qualifiziert und auch am besten noch ein Spiel gewinnt in der ersten Runde, dann würde er es auf jeden Fall auch nach Dortmund zu den European Dutch Championship schaffen. Da ist Max Hopp sicher dabei, aber Schindler hat noch die Möglichkeit, sich ebenfalls dafür zu qualifizieren. Und dann hätten wir immerhin 2 Deutsche bei diesem Turnier dabei. Mende Sulewitsch ja so oder so auch da schon für qualifiziert.
Ich glaube, zum letzten Mal 2 Deutsche bei der European Championship, da muss man lange zurückgehen. Ich bin nicht darauf vorbereitet.
Das war wahrscheinlich noch Welge oder Seiler oder irgendwie sowas.
Ja, ich habe Bernd Reuter hat mal gegen Barney gespielt. Bernd Reuter hat mal die 2. Runde erreicht. Ich glaube, das ist aber schon
10-6 verloren. Das war 2-9 oder 10. Solche Dinge weiß ich.
Die Ergebnisse, hat der Kevin im Kopf. Punkt, genau.
Und es stand zwischendurch 6-6. Das kann ich auch noch sagen.
Also, ein Wahnsinn. In Maastricht war es dann am Ende kein niederländischer Sieg, sondern Ian White hat sich gegen Ricky Evans durchgesetzt. Durchaus 2 Überraschungsfinalisten, wenn man so möchte. Sven, für Ian White sicherlich eine kleine Genugtuung, nach so vielen Jahren auf der Tour auch mal endlich wieder einen Titel zu holen.
Ja, beziehungsweise auf der European Tour. Die Floor-Turniere sozusagen bei Players Championship, da hat er ja ab und zu mal gewonnen, eigentlich sogar relativ regelmäßig. Ich muss gestehen, ich habe zu denen gehört, die dachten, dass das Peter Wright sag ich schon, dass das Ian White vielleicht doch nochmal so den Kick gibt, dass er da richtig loslegt und der ist dann ja aber gleich beim nächsten Turnier im zweiten Spiel rausgeflogen. War das nicht sogar gegen Ricky Evans?
James Richardson.
James Richardson, ja.
Genau. Ja, ist auch ein Rich drin in dem Namen.
Genau, das war ein ganz komisches Spiel. Ian White hat das eigentlich im Griff gehabt, aber Richardson hat dann so komische Checks gemacht, Finishes. Also der hat quasi jedes Mal die große Zahl für das Doppel verpasst, sich dann mit dem zweiten Dart gestellt und dann aber sozusagen mit dem ersten Dart auf Doppel getroffen. Und ich glaube, das hat White so ein bisschen da den Zahn gezogen. Ein Spiel, das er, glaube ich, in 9 von 10 Fällen nicht verliert. Aber ja, Ricky Evans war natürlich eine große Überraschung. Ich sage jetzt mal einfach so, dass das beste Turnier seiner Karriere war. Hat ihn für einige andere Turniere sicher qualifiziert. Und insofern mal gucken, was wir von ihm jetzt noch zu erwarten haben. Ich habe ihn eigentlich immer als so einen Spieler gesehen, der ganz viel kann, wenn es gut läuft. Aber so richtig gut läuft es eher selten bei ihm. Das war jetzt meine Sicht zu Evans noch vor ein paar Wochen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die geändert habe Das werden die nächsten Wochen jetzt zeigen, ob er darauf aufbauen kann. Allerdings, letzter Satz zu Evans von mir, wenn ich mich richtig erinnere, waren das auch eigentlich, also so ziemlich jedes Spiel, das er gewonnen hat, hatte der Gegner wirklich auch Chancen, das selber zu machen. Und es hat schon sehr viel bei ihm gepasst. Ähnlich so ein bisschen wie bei Max Hopp in Saarbrücken damals. Also müssen wir gucken, ob Evans nochmal so einen Lauf hinlegen kann.
Ich würde gerne dann noch kurz die Deutschen nochmal zusammenfassen. Also Max Hopp haben wir gerade gesagt, zwei Niederlagen als gesetzter Spieler, aber beides mal auch 6-5. Also das war wirklich, ja, schon auch gegen Ross Smith war es halt, hat eine hohe Führung vergeben. Ich glaube, hat der 5-1 geführt, ich weiß
nicht. Ja, genau.
5-1, ja.
Hat es dann leider verloren gegen einen wirklich sehr gut spielenden Ross Smith und gegen Steve Beaton kann man natürlich auch verlieren. Das ist schade, weil wirklich da 6.000 Pfund flöten gehen. Also da kommt halt dann der Nachteil raus, das Gesetz sein. Wenn man sein erstes Spiel nicht gewinnt, dann schlägt sich das nur in der eigenen Tasche wieder, aber nicht in den Ranglisten. Und wir hatten auch noch wieder neue Debütanten aus deutscher Sicht, zum Beispiel Ricardo Petesco, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat gegen Ryan Searle, weil Ryan Searle auch ein Spieler ist, der zuletzt in den letzten Wochen wirklich gut gespielt hat.
Schindler geschlagen in Riesa.
Und stand auch in einem Players Championship Finale, glaube ich, in seinem ersten.
Ja.
Gegen Espel hat er das verloren, glaube ich.
Ja, nee, von Espel.
Ja. Also dieses Jahr ist wirklich auch die Upin-Tour immer wieder für eine Überraschung gut. Also, ja. Aber Christopher Hensch hat uns ein Debüt gegeben, also wieder neue Namen, die wir uns ja vielleicht für die Zukunft merken sollen. Christian Bunser wieder dabei, der hat auch sehr starke Development-Turniere gespielt.
Und Michael Rastowitz war in Hildesheim im Achtelfinale aus österreichischer Sicht. Das wollte ich noch kurz anfügen und hat, glaube ich, oh Gott, er hat gegen irgendeinen Topspieler sehr knapp verloren, 4-6 gegen Rob Cross.
Ja, das stimmt. Hatte vorher Simon Whitlock geschlagen.
Genau. Und der aber Simon Whitlock verliert regelmäßig gegen Österreicher, also von daher.
Das nochmal als kleiner Roundup.
Ja. Zurück zu Christian Nömicke.
Sehr gut, das habt ihr super gemacht. Damit haben wir die European Tour Turniere auch abgehakt. Sind hier quasi durch die ganzen Turniere der letzten zwei Monate seit dem World Matchplay geflogen. Und deshalb machen wir nochmal eine kleine Beruhigungspause und schauen dann danach mal auf, ja, die deutsche Dartszene, auf die Super League und dann natürlich auf das, was sich so an Änderungen ergeben hat in der letzten Zeit und was so noch an News hochkam. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind wieder da bei Double Trouble und das bedeutet, Kevin Barth, Marvin Vandenboom, Sven Scharf und Christian Ömicke reden immer noch fleißig über den Dartsport. Wir sind mit den Turnieren weitgehend durch, kommen jetzt mal in deutsche Gefilde und dort gab es die Super League, die so in ihre Entscheidung läuft und dort stehen jetzt dann auch die Playoffs fest, beziehungsweise die Viertelfinals, die es dann geben wird. Wobei, wenn ich das richtig sehe, es da noch Änderungen geben kann. Sven, klär uns mal auf.
Das siehst du richtig. Die Frage ist nämlich noch, ob Robert Marjanovic sich noch direkt für die WM qualifiziert über die Pro Tour. Wenn dem so ist, wird sich da noch einiges ändern an den Viertelfinalpartien. Sollte er sich nicht qualifizieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann spielt er sein Viertelfinale gegen René Behrens. Und wir haben, das ist gerade gesagt, am Wochenende war der letzte Spieltag sozusagen der Vorrunde der Super League Darts. Es hat sich an der Spitze nichts verändert. Die ersten 4 Positionen sind gleich geblieben. Vielleicht auch die ersten 5 oder 6, habe ich jetzt gerade gar nicht so im Kopf.
Die ersten vier,
okay. Da habe ich es intuitiv richtig gemacht. Am interessantesten an dem Spieltag für mich war, dass sich für mich doch recht überraschend Nico Blum noch Platz 10 gesichert hat und damit die sichere Teilnahme an den Playoffs, weil Martin Schindler und Gabriel Clemens auf 1 und 2 ja schon für die WM qualifiziert sind. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Blum am Samstag schon stark gespielt und am Sonntag dann alle Spiele gewonnen, womit er auf Platz 10 gesprungen ist und stand jetzt, wenn Marjanovic sich nicht doch noch direkt qualifiziert, ist zum ersten Mal seit immer, glaube ich, Kevin Lynch nicht bei den Playoffs dabei.
Genau, das ist der Leidtragende bislang. Wobei noch einer fällt mir ein, René Adams ist definitiv gar nicht dabei, während Kevin Münch noch darauf hoffen kann, dass Robert Marjanovic sich qualifiziert, dass Münch dann nachrückt, ist Adams 12. und muss hoffen, dass sich Marjanovic qualifiziert für die WM und noch irgendwer sich die Hand bricht oder so, so wie das damals war, als er sich für die WM qualifiziert hat, wo Horvath eine Handverletzung gehabt hat.
Nochmal zu Sven, also Nico Blum hat am Sonntag fast alle Spiele gewonnen. Gegen Martin Schindler hat er 6-1 verloren und in diesem Spiel hat Martin Schindler mit einem Average von 114,79 einen neuen Rekord für die Super League aufgestellt. Schindler hat am Wochenende so oder so dreimal einen Average von über 100. Marjanovic auch einmal. Und Max Hopp ist auch noch ausgestiegen sozusagen. Der war zum zweiten Mal nicht dabei und steht damit automatisch als Absteiger fest. Darf dann auch im nächsten Jahr nicht an der Quali teilnehmen. Also die Super League für 2019 ist ohne Max Hopp geplant, beziehungsweise wird ohne Max Hopp stattfinden. Und ich hoffe, es wird sich nicht rächen, dass er diesen Weg der Super League dann nicht mehr nehmen kann, falls er ihn nötig hätte.
Ja, das finde ich auch interessant. Danke für den Einwurf. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen auch. Max Hopp hat sich letztes Jahr nicht für die WM qualifiziert, hat die Super League nicht gespielt und wird sich sehr geärgert haben. Und natürlich hoffen wir aus deutscher Sicht, dass sozusagen das schwache Jahr 2017 von Hopp sich nicht nochmal wiederholt. Aber ich persönlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch andere Gründe gegeben hat, aber ich habe schon kurz gestutzt, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, dass Hopp nicht teilnimmt und sich somit die Möglichkeit nimmt, im nächsten Jahr die Super League zu spielen und dann eventuell den gleichen Fehler macht, wie er ihn schon mal gemacht hat.
Ja, sehe ich auch so.
Also interessante Begebenheiten dort. Kevin Lynch.
Vielleicht noch kurz die Viertelfinals einmal durchgehen oder ich weiß es nicht. Also nur sagen, weil wir jetzt bislang nur gesagt haben, dass das jetzt alles feststeht. Das kann der Dingens, der Sven auch gerne machen, klar.
Okay, Dankeschön. Dankeschön. Ich habe das hier gerade vorliegen. Ich habe mich vorbereitet. Also Mike Langdorf gegen Nico Blum. Robert Marjanovic gegen René Behrens. Ich warte kurz, bis alle mit Lachen fertig sind. Nico Kurz gegen Stefan Stoike und Manfred Bilderl gegen Dragutin Horvat. Für mich eigentlich bis auf die Partie Nico Kurz gegen Stefan Stoike, zumindest von den Namen her, in jeder Partie ein relativ klarer Favorit. Ich gebe zu, ich hoffe, dass Robert Marjanovic sich direkt qualifiziert und dass Mike Langdorf es endlich mal zur WM schafft. Ja. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ansonsten ist natürlich bei so einer Playoff-Geschichte alles drin und im Endeffekt wird wahrscheinlich der Spieler gewinnen, der die beste Tagesform hat, wobei da doch der ein oder andere dabei ist, der vielleicht in einem eventuellen Finale oder auch Halbfinale dann doch etwas mehr das Zittern kriegt als ein anderer Teilnehmer.
Ich meine, so ein Dragutin, sorry.
Nö, du kannst gerne. Ich wollte nur sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es dieses Jahr auf Sport 1 live kommt und wir deutlich mehr Zuschauer haben im Maritim Düsseldorf als letzt im Denkmal in Gladbach. Also es ist schon noch ein großer Unterschied, zum Beispiel jetzt für Leute, die noch nicht so oft auf der Bühne gespielt haben, wie Nico Kurz vielleicht und Manfred Bilder, der Rest, Stefan Stolke hat ein paar Mal Lupinto gespielt, okay. Aber ich glaube schon, dass meiner Meinung nach Marjanovic, wenn er sich nicht über die Proto qualifiziert, vom Spielerischen her, da der Favorit ist, sollte er es nicht sein, Mike Langendorf, klar, als Zugangshaber, aber Mike hat halt bei den Playoffs bisher immer irgendwie, ich hoffe, ich würde es ihm einfach auch mal gönnen, wenn ich ehrlich bin, wie Kevin Münch letzten Jahr, der war so oft nah dran und eigentlich muss Mike mal die Super League gewinnen. Aber ja, meine Meinung
dazu. Es gibt dann halt auch noch so jemanden wie Dragutin Horvat, der überhaupt kein gutes Jahr gespielt hat in der Super League. Und der dann aber auch so jemand ist, der dann auf der Bühne plötzlich irgendwie voll da sein kann und dann das Ding trotzdem irgendwie wieder gewinnt oder so. Von daher, wenn Marjanovic nicht dabei ist, bin ich auch der Meinung, dass es eine sehr offene Geschichte ist. Gerade wie Marvin das auch schon gesagt hat, weil Sport 1 das live überträgt und alles nochmal größer aufgebauscht wird, als es irgendwie schon ist.
Also, interessante Begebenheiten in der Super League. Es wäre natürlich sehr schade, wenn Kevin Münch tatsächlich nicht mal in den Playoffs jetzt dabei sein sollte. Ich meine, im letzten Jahr war das bei der Weltmeisterschaft, als er Adrian Lewis geschlagen hat in der ersten Runde.
Gut.
In einem weißt du noch das Ergebnis?
Tollen Match. 3-1. Das weiß ich
nicht.
Also das wäre natürlich dann für Münch sehr schade. Wir bleiben mal bei deutschen Dartspielern, wenn wir die Super League jetzt abhaken und gehen mal von der PDC kurz rüber zur BDO, denn wir haben beim letzten Mal schon über Michael Unterbuchner gesprochen, der einen richtig guten Lauf dort hat und der ist jetzt sogar die Nummer 1, Marvin.
Ja, er war Nummer 1, muss man sagen, WDF-Rangliste, denn mittlerweile ist er nach 2 Wochen wieder abgelöst worden. Scott Mitchell ist, glaube ich, jetzt ein Punkt vor ihm wieder, aber ja, Michael Unterbuchner war der erste Deutsche, der eine solche Rangliste angeführt hat. Hat sich jetzt auch dann für den Grand Slam of Darts qualifiziert, also wir werden wahrscheinlich mit Max Hopp und definitiv mit Michael Unterbuchner 2 Deutsche beim Grand Slam dabei haben. Er stand im Finale der British Open, ein ehemaliges Major-Turnier der BDO, und war jetzt auch dann bei den Winner World Masters gesetzt am Wochenende. Das ist auch noch ein Major-Turnier der BDO, wo er dann im Achtelfinale trotz wirklich ganz starken Spielen und 100er Average Wayne Rollin unterlegen war mit 3-0. Das ist ja eine komische Distanz, die da gespielt wird. Auch wieder bei WM Sätze, aber nur Best of 3 Legs pro Satz. Also der Satz ist da viel schneller durch. Und ja, also Michael Unterbuchner überzeugt mich wirklich sehr, dass das man so sieht dann in den Streams auf YouTube von der BDO. Das ist wirklich stark. Es gibt ja dann nächstes Jahr auch die Möglichkeit, dass er vielleicht dann beides so ein bisschen parallel mitnimmt. Da kommen wir ja gleich wahrscheinlich drauf zu sprechen. Aber ich habe einmal im Interview gelesen, dass er eigentlich im 2019 noch nicht vorhat zu wechseln, sondern dass er für 2020 anpeilt. Aber mal sehen, also ich glaube, meiner Meinung nach, er geht gerade den komplett richtigen Weg, nicht in die PDC direkt einzusteigen, weil ja, okay, die BDO hat vielleicht manchmal ein etwas schwächeres Niveau, aber sich da Selbstvertrauen zu holen und an seinem Spiel zu arbeiten und das steigert sich ja konstant in seinen Leistungen. Ich glaube, er macht im Moment alles richtig.
Ja, das, wenn man Nummer 1 ist, dann macht man auf jeden Fall irgendwas richtig. Wir bleiben mal kurz bei der BDO, denn Kevin, die haben mit einer kleinen Tradition aufgeräumt und man kann eigentlich nur mit einem Wort darauf reagieren. Endlich.
Ja, es ist jetzt offiziell ab 1. Oktober, also seit kurzer Zeit, möglich, dass BDO-Spieler PDC-Turniere spielen und umgekehrt. Das heißt, man hat irgendwie die Grenzen aufgehoben, es gibt keine Sperren mehr, wenn irgendwie ein BDO-Spieler sich dann entschließt, die Qualifying School irgendwie zu spielen und dann bei der BDO-WM im Halbfinale war oder sonstiges. Das gibt's alles nicht mehr. Man muss das halt dann auch immer wieder so ein bisschen relativieren. Es wird jetzt nicht irgendwie ein PDC-Spieler sagen, oh geil, dann spiele ich ja jetzt demnächst einfach dann auch mal BDO. Es gibt ja dann auch so ein paar Experten, die gesagt haben, da kommt ja bald Phil Taylor und spielt BDO. Der spielt halt weiterhin seine Showturniere und wird nicht irgendwie BDO spielen. Was noch dazu kommt, es gibt bei der PDC eine Regel, die besagt, dass ihre Spieler an keinen Turnieren teilnehmen dürfen, wo sie irgendwie gestreamt werden oder irgendwie irgendwo live im TV zu sehen sind. Und es gibt ja inzwischen bei fast jedem BDO-Turnier auch einen Livestream von den Endspielen. Und das ist halt so eine Geschichte, die dafür sorgt, dass PDC-Spieler das gar nicht so wahrnehmen können. Man muss allerdings sagen, was jetzt natürlich passieren kann, dass im Januar ganz viele BDO-Spieler bei der Qualifying School der PDC spielen, weil sie dafür nicht sanktioniert werden, weil ihnen nichts passieren kann. Und der Hintergrund ist, dass der neue Präsident oder Vorsitzende der BDO der Mann ist von einer BDO-Spielerin, die halt auch gerne im November jetzt den WM-Qualifier der PDC für die Damen spielen möchte. Und da ist auch so ein bisschen ein bisschen Familiendenken mit drin, dass jetzt seine Frau halt dann auch nicht irgendwie gesperrt wird, wenn sie dann irgendwie bei so einem PDC-Qualifier mitspielt. Man muss dazu sagen, wenn die BDO da nicht reagiert hätte, jetzt, in diesem Moment, dann hätten sie wahrscheinlich die Damen-WM gar nicht austragen können, weil ganz viele Damen aus den Top 20 der BDO dann jetzt halt auch im November sich versuchen, für die PDC-WM zu qualifizieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht irgendwie viel zu verklausuliert oder zu schwierig irgendwie ausgedrückt.
Nein, alles gut. Okay. Ein längst notwendiger Schritt, den die BDO dort geht. Sven, PDC, BDO, ist das vielleicht ein erster Schritt auch auf eine Annäherung der beiden Verbände, dass man da irgendwann vielleicht auch mehr miteinander zusammenarbeitet und ja, wir reden ja auch ab und zu gerne mal drüber, vielleicht nicht doch irgendwann mal beides zusammenlegt?
Die Frage, die ich mir da stelle, ist, welchen Grund hätte die PDC? Also im Prinzip gibt es nicht so viele BDO-Spieler, außer vielleicht Durant, wo die PDC sagt, den hätten wir jetzt, glaube ich, wirklich richtig gerne bei uns. Und wenn ein BDO-Spieler spätestens jetzt dann vermehrt noch Chancen sieht, PDC zu spielen, dann wird der ein oder andere das ausprobieren. Wenn es ganz gut klappt, wird er wechseln. Also ich würde eher denken, dass es die BDO in dieser Form vielleicht nicht mehr ganz so lange gibt. Aber ob es da wirklich zu einem offiziellen Zusammenschluss kommt, frage ich mich gerade, was die PDC davon hätte, ehrlich gesagt.
Es ist ja dann auch so, dass noch kein übertragender TV-Sender für die kommende BDO-Weltmeisterschaft irgendwie feststeht. Also die es bislang gemacht haben, Channel 4 und wer das sonst so war, die haben alle bislang gesagt, wir machen es nicht. Also da ist noch irgendwie ein ganz anderes Problem da, dass sie halt irgendwie gucken müssen, dass sie das, was sie da anbieten, irgendwie noch unter die Leute kriegen.
Immerhin ist es so, dass das Lakeside dann doch nochmal als Austragungsort zugesagt hat. Das war ja auch so die Frage, findet die BDO-WM nach gefühlten Jahrhunderttausenden nicht mehr in der Lakeside, im Lakeside Country Club statt? Aber nein, auf jeden Fall 2019 wird es nochmal da stattfinden, darüber hinaus keine Ahnung, aber ja, das Wimbledon World Masters am Wochenende, was ja auch ein Major-Turnier ist, wird auch nur im Stream übertragen, das war letztes Jahr auch noch anders, wurde übrigens von Lisa Ashton und Adam Smith-Neal gewonnen, für die, die es interessiert. Und ja, also die BDO ist am Scheideweg, aber mit dem neuen Präsidenten, der macht schon einige Sachen besser. Man hat eine neue Homepage, man arbeitet so ein bisschen alles auf, so was in den letzten Jahren so liegen geblieben ist. Aber ja, mal sehen, wie sich das so in Zukunft gestaltet. Aber trotzdem interessant, dass sich Leute wie Andy Hamilton zum Beispiel jetzt für die BDO-WM qualifiziert haben, das noch nebenbei gesagt.
Nicht, dass sie bald noch den Christian einstellen bei der BDO.
Schlimmer kann es nicht werden, also insofern vielleicht, aber ich glaube, dass eher weniger. Also, die BDO passt sich ein bisschen an, wenn man so möchte. Und ein paar Anpassungen hat auch die PDC vorgenommen. Was für ein Übergang. Also, neben der Ankündigung des neuen Kalenders, über den wir gleich sprechen, hat sich auch bei den UK Open etwas getan. Kevin, gib uns mal einen kurzen Überblick.
Also es gibt die üblichen UK Open Qualifier nicht mehr. Also bislang war es ja so, dass kein Spieler noch so prominent irgendwie fest für die UK Open qualifiziert war, sondern dass sich 96 Spieler, die in den 6 Quali-Turnieren das meiste Preisgeld eingespielt haben, dass die sich qualifiziert haben. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt diese Qualifier nicht mehr, sondern jeder Besitzer einer Tourkarte, also 128, sind für die UK Open fix qualifiziert. Dazu kommen die besten 16 der Challenge Tour. Das ist interessant auch, also am Ende dieser Saison dann im Endeffekt auch. Und dann haben wir noch 16 Amateurspieler, die quasi dann in England in so Pub-Qualifiern die Möglichkeit haben, sich für die UK Open zu qualifizieren. Das heißt, es wird dann mit 160 Spielern gespielt. Und so wie ich das verstanden habe, ist es dann halt auch so, je weiter vorne du in der Weltrangliste bist, desto später greifst du auch höchstwahrscheinlich dann in die UK Open ein. Aus ja. deutschsprachiger Sicht kann man sagen, Menzo Suljovic, Soran Lerchbacher, Max Hopp, Martin Schindler, Gabriel Clemens, Robert Marjanovic werden alle dadurch auf jeden Fall mit dabei sein.
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Und dann, ja, bevor wir die Sendung beschließen, noch kurz zum neuen Kalender der PDC für 2019. Marvin, ich denke mal, wir werden wieder Premier League in Berlin haben. Was gibt es sonst noch für Änderungen?
Ja, genau, die Premier League in Berlin ist auf jeden Fall wieder dabei. Und auch der im letzten Jahr aus der Not entstandene Doubleheader in Rotterdam. Den gibt es dieses Jahr schon im Vorhinein, also ohne irgendwelche Spielabsagen. Man hat die Premier League nämlich auf 17 Abende erhöht. Nichts jetzt, was uns erschrecken muss. Alles bleibt gleich. Man hat nur in den letzten Spieltagen dann nur noch 4 Spiele statt 5 Spiele pro Abend. Die UK Open hatte Kevin gerade schon angesprochen. Da hat man das Preisgeld und das Spielformat geändert bzw. erhöht. In Prag haben wir nächstes Jahr ein European Tour Event zum ersten Mal. Dann die World Series Finals, die dieses Jahr dann in Wien stattfinden werden, wofür Max Hopp dieses Jahr keine Wildcard bekommen hat. Ja. Die finden jetzt in Amsterdam statt. Auch noch eine Änderung, also ein weiteres TV-Turnier, beziehungsweise überhaupt mal ein TV-Turnier für Niederländer. Und dann den altbekannten World Cup of Darts. Sven wird es freuen, der kommt nämlich von Frankfurt nach Hamburg. Ja, dann wirst du ja bestimmt vor Ort sein, denke ich, wenn das schon mal um die Ecke ist.
Davon gehe ich aus, ja.
Genau. Und European Championship, die jetzt bald in Dortmund stattfinden, wechseln nach Göttingen. Und dadurch, dass man eben diese UK Open Qualifier nicht mehr hat, gibt es nächstes Jahr satte 30 Players Championship Turniere und 2 davon werden auch in Hildesheim erstmals in Deutschland stattfinden.
Also, interessante Änderungen beim PDC-Kalender für 2019. Ja, und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Wir können noch kurz erwähnen, was so demnächst los ist beim Darts. Wenn, ich glaube, das nächste größere Turnier sind dann die European Championship in Dortmund. Da werden auch 2 deutsche Spieler dabei sein.
Frag mich, ob ich da bin.
Bist du da?
Ja!
Fein.
Gut, also Kevin ist da. Sven, es sind trotzdem 2 deutsche Spieler da.
Sven ist nicht da. Max Hopp ist da. Martin Schindler mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist da. Ansonsten die alten Bekannten, alten Verdächtigen.
Van Barneveld ist nicht da. Anderson ist auch nicht da.
Van Barneveld ist ja. Van Barneveld war doch auch letztes Jahr nicht da, oder?
Ja, ja, der müsste ja, mal dann die European Tour spielen.
Genau, und Anderson spielt die ja auch sehr, sehr unregelmäßig dieses Jahr gar nicht. Insofern, spannend, dass wir wahrscheinlich zum ersten Mal seit einigen Jahren dann doch wieder 2 Deutsche da haben werden. Aber was diese Fragen angeht, ist Kevin der Experte.
Und wie ich gehört habe, wird der Kevin auch dabei sein.
Ja, ich bin auch da, ja. Ja, wahrscheinlich doch. Ja, also ich wohne ja da und dann bin ich da bestimmt auch, ja.
Schade, Christian, dass du mich nicht fragst, muss ich ehrlich sagen.
Das tut mir leid, aber Marvin, ich glaube, du bist dann eher wieder bei der Premier League in Berlin mit dabei nächstes Jahr.
Ich muss dich ja wieder besuchen kommen, wahrscheinlich.
Absolut.
Ihr kennt euch ja auch schon.
Da will ich darauf hoffen, also, dass man sich da wieder über den Weg läuft. Ja, Jungs, es war lustig. Kann ich sagen, so im Nachhinein, diese letzte Stunde. Ob man jetzt daraus schließen sollte, dass wir weniger lange Pausen zwischen den Aufnahmen machen sollen, das könnt ihr als Hörer ja dann vielleicht auch entscheiden, indem ihr uns bewertet auf iTunes oder diese Ausgabe vielleicht lieber nicht. Bewertet die nächste Ausgabe oder eine der letzten. Aber schaltet auf jeden Fall bei Double Trouble und meinsportradio.de weiter ein. Lest fleißig die Texte auf daten.de und natürlich auch lest den Spiegel Online-Artikel über Dublin von Sven Scharf. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.